Neues lernen. Der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem Podcast Neues Lernen. Heute mit dieser Folge sind wir mal wieder im Studio. Ihr kennt das schon, der kleine dunkle Raum, schallisoliert im Gegensatz zu der großen weiten Bühne, auf der wir letztes Mal bei der Zukunft Personal Nord standen.
Das Spannende ist aber, dass wir trotzdem nicht alleine sind im Podcastraum. Und nein, leider ist nicht unsere Technikerin mit dabei, aber wir haben heute eine Praktikantin mit dabei und nehmen damit den Wissenstransfer ziemlich ernst. Und damit bin ich mal wieder richtig stolz auf eine bombastische Überleitung zu unserem Thema.
Ich kann noch so viel von dir lernen, Julia, genau. Denn das Thema heute im Podcast ist auch der Wissenstransfer und wie man es eigentlich schafft, eine Plattform aufzubauen, auf der die Mitarbeitenden freiwillig ihr Wissen teilen und das Ganze in eine Lernkultur eingebettet wird, die eben das selbstgesteuerte Lernen befeuert. Damit schlagen wir auch den Bogen zu anderen Podcast-Folgen. Wir hatten ja mal Franziska Schleuter hier von Maiborn Wolf, die uns Einblicke gegeben hat, wie eine lernende Organisation funktionieren kann. Und auch in der vorletzten Folge mit Harald Schirmer haben wir darüber gesprochen, wie Social Learning funktionieren kann, wie man eben ein Netzwerk aufbauen kann, in dem man auch dann das Wissen teilt und sich mit ExpertInnen vernetzen kann. Ja, und heute sprechen wir darüber mit der DATEV.
Denn auch die DATEV beschreibt sich als lernende Organisation und hat, um das eben noch weiter zu fördern, eine Plattform geschaffen, auf der die Mitarbeitenden informell lernen können, indem sie eben Wissen auch informell austauschen können. Und erklärt haben uns Simone Wanken und Chris Knie, wie das genau bei der DATEV läuft.
Simone Wanken ist Leiterin Skills und Competence im Fachbereich HR Learning von DATEV. Sie ist für die Bereiche Aus- und Weiterbildung und Personalmarketing zuständig. Als studierte Sozialwissenschaftlerin und Pädagogin bringt sie fundierte langjährige Erfahrung in der Personalentwicklung und Weiterbildung mit.
Und Chris Knie ist studierter Mathematiker und Informatiker. In seiner Position als Scrum Master bei DATEV war er zusammen mit weiteren Projektmitgliedern für die Initiierung des Projekts zuständig, für die technische Umsetzung und den Betrieb der Plattform verantwortlich.
Also ich glaube, Wissenstransfer oder Wissensmanagement geht gar nicht mehr ohne informelle Strukturen heutzutage in Unternehmen. Und von daher finde ich, dass es ein ganz entscheidender Faktor ist.
Und für mich ist es ein ganz entscheidender Faktor, weil durch informelles Lernen diese Netzwerke beschleunigter entstehen, als sie es ohne informelles Lernen tun würden.
So, jetzt habe ich gerade gemerkt bei der Vorstellung der beiden Gäste, dass ich gestoppt habe, weil ich das Projekt eigentlich schon beim Namen nennen wollte. Aber das machen wir noch nicht. Wir verraten noch nicht, wie die Plattform genau heißt und worum es auch genau geht. Aber was ich schon verrate, ist, dass es um ein Projekt geht, das auch ausgezeichnet wurde.
Ja, wir haben das mit dem Spannungsbogen diesmal ein bisschen übertrieben, auch im Gespräch, aber deswegen wollen wir das jetzt so weiterführen. Wir lösen so circa ab der Mitte auf, um welche Plattform es genau geht, wenn ihr ein bisschen spulen wollt.
Das war wirklich keine Absicht, das hat sich im Laufe des Gesprächs einfach so ergeben.
Genau. Und wir spoilern noch ein kleines bisschen weiter, denn nach diesem Podcast wird dann auch unsere neue Ausgabe der Zeitschrift Neues Lernen erscheinen und darin haben unter anderem die beiden, die im Gespräch mit dabei sind, Simone und Chris, auch nochmal zusammengefasst, was die größten Key Learnings im Projekt waren und den Artikel veröffentlichen wir dann mit der neuen Ausgabe Ende Mai.
So, jetzt aber ab ins Gespräch.
Gespräch.
Ja, ein ganz herzliches Willkommen heute in unserem Podcast Neues Lernen. Ich freue mich sehr, dass wir heute mit zwei Vertretern aus einem Unternehmen sprechen, das in der Lernszene bekannt ist, weil ihr einfach viele tolle Lernprojekte macht. Und zwar ist Simone Wanken da und Christopher Knie von der DATEV. Hallo und guten Morgen.
Hallo.
Hallo.
Heute seid ihr da, um uns eure Plattform vorzustellen. Ich sage jetzt einfach nur so ganz mysteriös Plattform. Wir werden uns da vorarbeiten, welche Rolle sie spielt und was das genau ist. Ich möchte aber erstmal einsteigen. Ihr seid ja bekannt als eine lernende Organisation oder habt es euch auf die Fahnen geschrieben, eine lernende Organisation zu sein. Wie definiert ihr das denn? Was ist denn für euch eine lernende Organisation?
Danke dir für die Frage. Ich glaube, eine Sache ist schon am Anfang so ein bisschen schräg. Ich glaube, man kann nicht unbedingt lernende Organisationen werden wollen oder man kann nicht nur den Plan verfolgen. Das ist nämlich eine Sache, die ist nicht steuerbar. Ne? Und als ich zur DATEV gekommen bin vor 7 Jahren, habe ich eine Sache gemerkt. Die DATEV ist ein wahnsinnig wissensintensives Unternehmen. Das hat 2 Gründe. Einmal, weil wir natürlich ein IT-Unternehmen sind. Da wisst ihr, da ist die Technologieentwicklung relativ schnell. Und auf der anderen Seite ist der Gegenstand der DATEV, die steuerberatenden Berufe und die Gesetzgebung, die ist halt auch immer wieder anders. So, dass alle eigentlich immer wieder herausgefordert waren, Neues zu lernen. Und der Begriff lernende Organisation begreift daher so ein bisschen auch diese Komplexität. Ne? Also Lernen für den Einzelnen, die Einzelne, Lernen als gesamtes Team und dann aber hochskaliert Lernen als komplette organisationale Einheit. Und ich habe am Anfang schon gesagt, es ist nicht steuerbar, nämlich das, was ihr damals mit der Julia Bangert gemacht habt, zu unlearn, also Dinge verlernen, ist auch Teil einer lernenden Organisation, glaube ich. Sondern es geht uns hauptsächlich darum, Rahmenbedingungen und Plattformen organisationalen Lernens zu schaffen, die das ermöglichen, dass ein ganzes Unternehmen lernen kann.
Jetzt sagst du ja, man kann es im Prinzip nicht steuern, aber ihr versucht ja schon mit gewissen Dingen das anzuschieben, sozusagen dahin zu kommen. Was sind denn dann so Merkmale, anhand derer ihr sagt, ja, das macht eine lernende Organisation aus und das ist bei uns so?
Ja, wir haben vor einigen Monaten, glaube ich, sogar schon eine neue DATEV-Strategie gelauncht. Und da haben wir eine wesentliche Erfahrung gemacht, dass eigentlich die Kommunikation zu Vision und Strategie ganz elementarer Bestandteil von einer lernenden Organisation ist. Also, dass alle Mitarbeitenden wissen müssen, wo will das Unternehmen hin, wie ist die Vision und auch, dass sie die Strategie verstanden haben. Und das haben wir zum Beispiel gemacht, indem wir so DATEV-Challenges gemacht haben zu dieser Strategie, sodass wir sicher sein können, dass alle Kolleginnen und Kollegen auch diese Strategie, verinnerlicht haben, ne? Und das ist natürlich auch ein Teil der Lernkultur oder der lernenden Organisation oder der Grundlage dafür, dass nämlich in unserer DATEV-Strategie jetzt beispielsweise neben Produktentwicklung auch das Thema Skillentwicklung auftaucht. Also dass DATEV sich auch offen dazu bekennt, dass das eines der Ziele ist für sie. Ansonsten, was macht es erfolgreich oder was sind so Merkmale einer lernenden Organisation? Was für uns unmittelbar dazu gehört, sind Dialogformate, also das, über was wir gleich noch sprechen, diese ominöse Plattform, ich sag mal WDW, da müssen die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht schon ein bisschen mehr, worum es geht. Wir haben ganz viele Dialogformate geschaffen, ich nenne sie auch gerne immer mal Multilog-Formate, weil wir gerade ganz viele unterschiedliche Menschen einladen, sei es intern, sei es von extern, sei es Consultants, sei es auch Kundinnen und Kunden, die mit uns sozusagen über Co-Creation-Ansätze Lernen gestalten. Das ist ein wesentlicher Teil dazu und die einen oder anderen kennen wahrscheinlich auch unsere Digicamps oder Co-Creation-Camps, die in der Lernszene ja auch schon ganz bekannt sind. Also das sind diese Großformate von Dialog auf Augenhöhe, die uns dabei sehr, sehr helfen. Was uns weiterhilft, ist, Netzwerke und Communities zu unterstützen. Ich weiß, als ich vor 7 Jahren zur DATEV gekommen bin, war ich schon schier begeistert, wie viele Communities es gibt. Und es gibt natürlich eine ganz großartige, die Softwarecraft Community. Das ist so die Community von all unseren Entwicklerinnen und Entwicklern, wo sie selbstgesteuert in einer Vertrauenskultur lernen können, was sie jetzt gerade brauchen.
Da würde ich doch mal den Ball noch an Chris weiterspielen. Wie lange bist du denn bei der DATEV dabei und bist du eben genau in diesem Bereich auch, der so selbstlernend sich steuert?
Ich bin seit 11 Jahren jetzt dabei, seit diesem Monat tatsächlich. Ich bin auch in einem selbststeuernden lernenden Bereich, aber ich komme ganz woanders her. Ich bin aus Datenschutz und Informationssicherheit seit ein paar Jahren und daraus heraus habe ich auch das Projekt WDW mit angestoßen, was wir später kurz oder näher betrachtet werden.
Jetzt wird wirklich die Spannung ins Unendliche.
Aber wir schlagen noch einen Bogen,
ja,
oder?
Ja, war gar nicht die Intention, aber ist hervorragend.
Genau, ich wollte nämlich darauf hinaus, inwiefern, du sagst, Simone, du bist seit 7 Jahren dabei, wenn du seit 11 Jahren schon dabei bist, Chris, wie lange ist denn diese Entwicklung bei der DATEV schon, dass ihr sagt, man versucht wirklich so eine lernende Organisation zu sein? Kann man das an einem Zeitpunkt festmachen?
Also bei mir ging es schon los vor 11 Jahren, als ich hier angefangen habe, habe ich das, was ich wahrgenommen habe, würde ich auch als Lernen bezeichnen. Man hat sich reflektiert, Agilität war ein Schlagwort, welches immer mehr im Haus Fuß fasste. Es gab dann irgendwann die Rolle des Scrum Masters, in die ich mich dann orientiert habe und 7 Jahre unterwegs war als Scrum Master. Und für mich ist eine Organisation, die sich mit Agilität auseinandersetzt, eine lernende Organisation.
Dann würde ich jetzt mal ein paar Stichworte aufnehmen und ohne jetzt unbedingt Buzzwords hier verteilen zu wollen, vielleicht können wir es noch ein bisschen enger fassen. Ist schon der Begriff selbstgesteuertes Lernen gefallen. Wie würdet ihr denn eure Lernkultur im Allgemeinen beschreiben? Also gibt es da noch mehr solche Stichworte? Dialog ist schon gefallen, also Dialogfähigkeit, Lernen steht im Zentrum, selbstgesteuertes Lernen. Gibt es da noch mehr Merkmale, die ihr irgendwie hinzufügen würdet?
Also Selbstlernen hast du ja schon genannt, ne? Und das ist ein Teil unserer Lernkultur, weil die ist extrem bunt und vielfältig. Das ist eine Sache, auf die wir setzen, dass wir sagen, wir brauchen einfach Vielfalt an Formaten, Vielfalt an Kultur der Eigenverantwortung und die Vielfalt der Akteurinnen im Haus. Wir haben ganz, ganz viele, wir nennen sie immer Lernmultiplikatorinnen oder auch Lernamigas im Haus, die sich um Lernen bemühen, Lernen in ihren Einheiten, Lernen in ihren Teams, aber auch Lernen für die Gesamtorganisation. Das Ganze wäre für mich auch sehr unterstützend. Also wäre für mich noch ein Merkmal, sowohl die Rahmenbedingungen sind unterstützend, was jetzt nicht heißt, dass wir eine feste BV haben, die sagt, jeder Mitarbeiter hat 2 Stunden Lernzeit. Das ist was, wogegen wir uns wehren, sondern eher so Rahmenbedingungen, dass ich Räume habe, dass ich offen habe, dass ich eine Vertrauenskultur habe, dass ich eben diese Ausbildung auch von den Multiplikatorinnen habe, wo ich hingehen kann und Fragen stellen kann, die mir helfen. Und was für mich ein wesentliches Merkmal ist, das Lernen ist jetzt kein Selbstzweck. Ne? Wir lernen nicht, weil wir gerne Spaß haben. Das macht es im Idealfall schon dann auch. Sondern es ist auch zielgerichtet, es unterstützt eine Strategie. Und es geht allen Kolleginnen und Kollegen darum, im Endeffekt die Produkte und das Kundenerlebnis zu verbessern. Und das ist so eine gemeinsame Bewegung, die wir da geschaffen haben. Vielleicht kennt ihr das unter dem Hashtag Dativ Lernt. Da sind wir besonders stolz drauf, weil das, glaube ich, am besten unsere Lernkultur beschreibt. Also und Dativ Lernt ist nichts, was aus einer Abteilung kommt, einem Fachbereich, aus der HR-Abteilung, sondern Dativ Lernt ist so eine Gesamtbewegung, mit der das ganze Unternehmen lernt, womit einzelne Initiativen von den Personen selber ausgelabelt werden. Und das zu schaffen, ist, glaube ich, eines der wesentlichen Merkmale von der Lernkultur unserer Dativ.
Und wie würdet ihr das beurteilen? Woher kommt dann die hohe Eigeninitiative der Mitarbeitenden? Weil eben Eigenverantwortung heißt, ich erkenne, ich habe da zum Beispiel ein Lernbedürfnis, ich weiß irgendwas gerade nicht bei der Arbeit, ich würde gerne diese Lücke füllen, ich wende mich vielleicht an Multiplikatoren. Also wie wird es gefördert oder ist es schon intrinsisch alles bei den Leuten mit dabei?
Also es wäre schön, wenn es intrinsisch dabei wäre bei allen. Das ist natürlich auch bei uns nicht der Fall. Sondern es sind die vielfältigen Bemühungen, dass nicht nur eine Unit wie HR, so eine zentrale Learning-Abteilung, sich da jetzt kümmert und ich sag mal etwas pastoral immer predigt, was zu tun ist. Es ist im Vielfachen die Dezentralisierung, also das Lernen da stattfindet, wo auch Arbeiten stattfindet. Das ist, glaube ich, so ein Geheimnis. Und dass die Mitarbeitenden eben selbst entscheiden, was sie lernen, in den Communities da auch immer wieder Anstöße bekommen, wo dann auch das gelernt wird, was wirklich das akute Problem löst und nicht irgendwas auf Halde. Und ich glaube, das ist so eine positive Erfahrung und auch so eine Erfahrung von Selbstwirksamkeit dann auch, die unsere Mitarbeiter natürlich daran bestätigt, die Wege weiterzugehen. Nichtsdestotrotz haben wir auch die ein oder anderen, die das mit Sicherheit noch nicht so ganz verinnerlicht haben, ne?
Und Chris, wenn du aus dem Bereich Daten kommst, wie sieht es denn aus, wie transparent wird gemacht, wer was wie lernt? Also ist es für euch wichtig, das auch aufzuzeigen, was passiert in diesen Communities, was haben Einzelne dazugelernt, welche Initiativen gibt es oder bleibt es dann eben tatsächlich in dieser Eigenverantwortung der jeweiligen Mitarbeitenden?
Letzteres, weil das sonst zulasten der Eigenmotivation geht.
Dann schlage ich vor, lösen wir doch mal auf, was hinter dem Kürzel WDW steckt und was das für eine Plattform ist, die ihr da jetzt eingeführt habt. Genau. Chris, vielleicht steigst du einfach ein. Du hast sie, glaube ich, mit initiiert. Was steckt denn hinter der Plattform
WDW? WDW, das Kürzel, das steht für Wenn Datev wüsste, was Datev weiß. Die hat ihren Ursprung tatsächlich in einem anderen Format organisationalen Lernens, nämlich dem Datev DigiCamp, was Simone schon erwähnt hatte. Und zwar im März 2022 hatten wir dort einen externen Referenten zu Gast, Shaki Lavan von der Deutschen Telekom. Und der hat sein großflächiges Peer-to-Peer-Netzwerk vorgestellt. Telekom Lex hieß das. Und da war ich mit zwei Kollegen und wir waren sofort angefixt von dieser Idee und haben uns dran gemacht, das für die Datev zu adaptieren. Haben dann relativ schnell einen technischen Durchstich gebastelt mit unseren Boardmitteln. Das war dann bei uns der SharePoint. Haben dann Sessiongeber gefunden, um Sessions zu halten von Kolleginnen für Kolleginnen aus der Praxis für die Praxis. Haben auch eigene Sessions auf dieser Plattform gehostet. Das kann man sich vorstellen wie ein schwarzes Brett. Vielleicht dann nachher noch eine Schleife darüber. Nachdem wir ein bisschen Grundlast auf diesem System hatten, haben wir relativ schnell Unterstützung dann durch HR gefunden und durch unsere COO Julia Banger, die hat es dann promoted mehrere Male auf der internen Informationsveranstaltung des Betriebsrates und des Vorstandes. Die ist mit sehr vielen Zuschauenden immer gesegnet, sage ich mal, sodass diese neue Marke, die wir versucht haben zu etablieren, WDW, immer einen großen Zuschauendenkreis hatte. So, und ab dann war es kontinuierlich Variation, Selektion, Retention. Das heißt, wir haben herumexperimentiert, was diesem Vorhaben gerade gut tut, haben einen Verteiler aufgebaut von 1500 Kolleginnen mittlerweile. Das sind 17% der Datev. Das ist echt eine Hausnummer. Und mittlerweile gibt es 1000 Sessions, die gehalten wurden und 100 Stück haben wir in der Warteschlange.
Das klingt doch schon mal nach erfolgreichen Zahlen. Ich möchte mal ein bisschen drauf eingehen. Ihr habt dann sozusagen wirklich selbstgesteuert gesagt, das wäre doch was, wir bauen das auf und habt euch da Zeit dafür abgeknapst, sage ich jetzt mal so.
Genau.
Ist das denn direkt so gut angekommen eben tatsächlich auch? Wollte dein Chef da nicht mal wissen oder deine Chefin, was du da treibst in der Zeit? Hast du da sofort die Unterstützung bekommen? Wie war das?
Ich habe eigentlich sofort die Unterstützung bekommen. Ich habe das Glück, einen Chef zu haben, der weiß, dass ich die Zeit, die ich investiere, auch zugunsten des Unternehmens investiere. Das nehme ich auch als Kultur des Hauses wahr. Es gibt bestimmt Ecken und Enden im Haus, wo es anders ist, aber das ist eigentlich eine Dynamik, die ich recht weit verbreitet sehe, dass wir eigengesteuert lernen. Simone meinte vorhin schon, wir haben keine dedizierte Lernzeit von x Prozent, sondern was wir neben unseren Aufgaben noch dazu lernen und im Haus bewegen, das wird durchaus Unterstützung finden. Und so war das auch in dem Projekt, das relativ schnell sowohl Unterstützung von HR fand, als auch Unterstützung von den jeweiligen Führungskräften der Beteiligten, die die Zeit dafür hernehmen durften.
Aber habt ihr das dann, war das ein bisschen auch euer Privatvergnügen? Also ging das dann in die Überstunden rein? Ich kann mir kaum vorstellen, wie man so eine Plattform direkt aufbaut. Nee, alles in eurer Arbeit.
Genau, richtig.
Und das drehte sich dann erstmal um eure eigenen Lernthemen sozusagen. Also ihr habt euch dann praktisch erstmal eine Plattform gebaut, wo ihr gesagt habt, das sind Themen und Sessions, die für dich und deine Abteilung wichtig sind und das dann ausgeweitet oder startete das direkt übergreifend?
Ja, wir hatten schon im Hinterkopf, wo wir hinwollen. Also wir drei waren relativ umtriebig mit den Inhalten im Haus, haben gesehen, wir haben jeweils ein großes Netzwerk, wo wir mit unseren Inhalten Fuß fassen können, haben uns aber dann gefragt, was ist denn mit den Leuten, die kein Netzwerk haben? Wie kriegen es denn Leute hin, die Inhalte haben, aber noch nicht so vernetzt sind im Haus? Wie können die denn eine Reichweite generieren entlang ihrer Inhalte? Und das heißt, mit dem Zielbild im Kopf haben wir diese Plattform dann gestartet, um eben anderen auch zu ermöglichen, mit ihren Inhalten ein Netzwerk aufzubauen, mit ihren Inhalten Gehör zu finden.
Und welche Rolle spielt denn jetzt die Plattform ja für die lernende Organisation? Vielleicht an Simone die Frage jetzt.
Ich glaube, es war jetzt im ersten Schritt ganz elementar, dass man nicht als HR hingeht und sagt, ach prima, das ist jetzt unsere Plattform. Weil dann ist es nämlich zum Scheitern verurteilt. Ne? Sondern es ist eine der vielfältigen Plattformen organisationalen Lernens, die wir haben, die auf einem ganz minimalen Prinzip beruht. Ne? Ihr konntet es gerade kaum glauben, haben die das wirklich in ihrer Arbeitszeit geschafft? Ja, das haben sie, weil sie es komplett mit Boardmitteln geschafft haben. Ne? Nur mit Dingen, die schon da sind. Und wirklich ganz klein angefangen. Und weil alle gute Netzwerkerinnen und Netzwerker sind und wirklich eine Vision hatten und relativ schnell Unterstützung. Und so ist es zu einem mittlerweile elementaren Teil von unserer Lernkultur geworden und unserer lernenden Organisation, weil da auch Dinge Platz finden, die im Rest des Unternehmens beispielsweise noch keinen öffentlichen Platz haben. Ja, also wir erzählen das nicht so gerne und das ist nicht so ein populäres Beispiel, aber da wird beispielsweise auch über die Erkrankung Depression gesprochen. Ja, also da werden auch über problematische Situationen gesprochen in einem vertrauten Rahmen. Wenn ich als HR eine Veranstaltung machen würde zu Depression, da würde ja niemand hinkommen. Ne? Also auch dieser Schonraum, dieser Selbstorganisation und diese wenig Zeit und Kleinschrittigkeit und von Experten für Experten oder von Betroffene für Betroffene, genau das macht es aus und besetzt einen ganz, ganz wichtigen Teil in unseren Lernplattformen.
Und jetzt hast du gerade schon ein Stichwort angesprochen. Es geht um minimalen, vielleicht nicht unbedingt Aufwand, aber auch minimale Hürden, eben solche Sessions anzubieten, teilzunehmen. Und das Ganze steht ja auch unter dem großen Banner Minimal Learning. Könnt ihr da uns nochmal abholen? Was genau versteht ihr darunter?
Es geht im Wesentlichen darum, dass wir auf Überflüssiges verzichten, auf starre Strukturen verzichten. Das heißt, wir haben bei WDW immer wieder hingeguckt, was können wir denn eigentlich weglassen, um das möglichst simpel zu halten, weil jede Form der Regel, jede Form der Kontrolle, jede Form der Formalität ist ja wieder eine Schwelle, die überwunden werden muss, um zum Beispiel Sessions anzubieten oder an Sessions teilzunehmen. Und da dieses, ich sag mal, Out-of-Order-Sessions anbieten, jetzt abseits von Digicamps, die jetzt an einem dedizierten Tag stattfinden und jeder weiß, da gehen wir jetzt hin, da halten wir Sessions oder da besuchen wir Sessions. Außerhalb der Norm ist das ja ein Musterbruch und damit ziemlich unwahrscheinlich. Und jede Kontrolle, jede Regel oder Formalität macht das Unwahrscheinliche noch unwahrscheinlicher. Das heißt, wir haben versucht, wie können wir es aufs Wesentlichste eindampfen, um das wieder ein bisschen wahrscheinlicher zu machen, dass dort Begegnungen stattfinden. Das heißt, wir verzichten auf Metriken, wir verzichten auf Formalitäten, wir verzichten auf Kontrolle hinsichtlich dessen, ob die Sessions, die dort angeboten worden werden, unserem Selbstverständnis entsprechen. Da gucken wir manchmal mit so einem Auge drauf und solange das im Rahmen hält, machen wir dann nichts dagegen. Aber jede Form des Eingriffes würde ja das System stören.
Das heißt aber auch, ihr kontrolliert nicht, ob die Inhalte sozusagen richtig sind. Also würde jetzt jemand eine Session anbieten zu irgendwie, keine Ahnung, Verwendung von Excel und es wäre inhaltlich völlig falsch, dann würde es erstmal nicht auffallen.
Genau, es würde vielleicht auffallen, weil die Leute mit den Füßen abstimmen und dort nicht mehr hingehen und die Session verlassen. Ich sag mal, jeder Referierende hat die Herausforderung, einen Mehrwert für seine KollegInnen zu generieren und da gibt es unendlich viele Wege und er merkt ja, ob die Menschen Interesse zeigen und in dieser Session bleiben oder ob sie mit den Füßen abstimmen, ähnlich wie beim Digicamp, wo man ja eine Session auch wieder verlassen kann, wenn man merkt, es hat keinen handlungsleitenden Mehrwert für den Arbeitsalltag.
Und da würde ich nochmal hinzufügen, das ist auch so ein bisschen die Intelligenz der Masse, ne? Und das habe ich bei einem traditionellen Kurs auch. Also da kontrolliere ich auch nicht die Unterlagen von meinem Excel-Trainer oder meiner Excel-Trainerin, sondern ich vertraue, dass der das gut macht und ich werde von meinen Mitarbeitenden, den Teilnehmenden erfahren, ob das gut war oder nicht, ne? Und nach diesem Prinzip funktioniert es da auch.
Okay, dann würden wir jetzt gerne mal ein bisschen tiefer eintauchen. Es gibt bei uns immer die Kategorie ganz konkret.
Ganz konkret.
Meine erste Frage dazu wäre jetzt mal, habt ihr eigentlich selbst schon eine Session angeboten oder an welchen Sessions habt ihr selbst schon teilgenommen? Wie können wir uns das vorstellen?
Relativ zu Beginn, natürlich haben wir als Initiatoren die Plattform mit Sessions bespielt, dass da mal ein bisschen Grundlast drauf ist, bevor wir genug Weichen gestellt haben, damit auch andere Sessions halten und Sessions besuchen, sodass wir am Anfang viel in der Rolle der Referierenden unterwegs waren. Das heißt, wir hatten Sessions zu, wie gestalte ich den SharePoint, wie funktioniert der SharePoint technisch, MS-Lists, wie kann ich, nachdem ich den Hintergrund des Scrum Masters damals hatte, wie kann ich Termine zielführend facilitieren zum Beispiel. Und das ist auch ein Spektrum, welches recht gut vertreten ist auf WDW, nämlich Soft Skills und Moderationskünste, aber es geht auch in Richtung Hard Skills. Wir haben eine regelmäßige .NET Performance Sprechstunde, zum Beispiel dort, wo ein Kollege sagt, hey, ihr programmiert .NET, ich gebe euch ein paar Tipps und Tricks in meiner Sprechstunde, wie ihr das Ganze performanter gestaltet.
Und Simone, du, vielleicht kannst du auch umgekehrt beantworten, welchen Sessions hast du schon teilgenommen?
Also meine Lieblingssessions sind immer die, wo es um Kunde und Markt geht, weil das bekommst du natürlich, wenn du ganz tief drinnen in einem Governance-Bereich wie HR bist, ganz, ganz wenig mit und hast nicht so die direkte Kundenerfahrung. Deshalb freue ich mich immer, wenn ich da mal einen Platz in meinem Kalender finde, wo eine WDW-Session ist, wo es um Kunde geht, um Markt geht, um Produkte, damit man da auch so ein bisschen, so ein bisschen native mit wird. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch mittlerweile so, dass wir von HR selbst auch mittlerweile erkannt haben, wir können die Plattform bespielen, beispielsweise mit Informationen zur Elternzeit, mit allen möglichen gesetzlichen Neuerungen, die auf die Mitarbeitenden zukommen, also mit all dem, was die einzelnen Mitarbeitenden total interessiert, weshalb sie aber nicht unbedingt zu uns kommen würden zum Beratungsgespräch, sondern da einfach mal kurzweilige Session anbieten und sagen, liebe Leute, falls es in naher Zukunft auf euch zukommt, dann ist das hier good to know, ne? Und da merken wir, dass das auch echt für uns ein guter Kanal ist, da wirklich ranzukommen.
Und noch die umgekehrte Frage. Ich stelle mir vor, ich als Julia arbeite bei euch bei DATEV und merke, ihr habt ja auch darüber gesprochen, es geht auch um Lernen am Arbeitsplatz. Ich merke, ich habe da irgendeine Lücke. Und mein Lieblingsbeispiel ist tatsächlich immer Excel. Ich gebe es zu, ich habe davon keine Ahnung, deswegen kommt mir das in meinen Kopf. Also ich sitze da und merke irgendwie, da fehlen mir Skills, ich weiß viele Dinge nicht. Dann wäre ja auch eine Idee zu sagen, okay, eigenverantwortlich, ich informiere mich und mit diesem Wissen biete ich da eine Session an für andere, die vielleicht genau dieselben Fragen haben. Oder ist es umgekehrt, ich schaue erstmal, ob es schon eine Session zu Excel gibt und ich mir eben die Information von jemandem holen kann, der es schon weiß. Weil in ersterem Fall müsste ich ja dann auch wieder meine Zeit investieren und mir erstmal die ganzen Informationen selbstständig suchen. Oder gibt es da dann auch wieder Sparring-Partner, an die ich mich wenden kann? Also wie genau funktioniert das dann?
Es ist tatsächlich beides. Also zum einen, wenn du merkst, du hast Probleme in einem Programm oder du eignest dir gerade selber was an, dann bist du ja ein Experte für dieses Problem. Und dieses Problem löst du in diesem Augenblick ja für dich. Und das, was du lernst, sowohl deine Problemsicht als auch das, was du in diesem Problem gelernt hast, das ist ja super, super wertvoll, genau für alle anderen, die dasselbe Problem haben. Und wir unterschätzen meistens, und das ist eine Art von Kulturwandel, den wir mit WDW vorantreiben, wir unterschätzen unsere eigene Expertise und wir denken, wir bräuchten Trainerschein, wir bräuchten ein Zertifikat an der Wand hängen haben, damit wir legitimiert dazu sind, anderen was zu erzählen. Das Gegenteil ist der Fall. Sobald wir für uns ein minimales Problem gelöst haben, dann können wir auch anderen zur Seite stehen, dieses Problem für sich zu lösen und das Rad nicht neu erfinden zu müssen. Und das ist eine Weiche von WDW. Und man kann natürlich auch gucken, ob jemand bereits Excel-Sessions dort anbietet, denn WDW ist nicht nur ein Wissensformat, es ist unter der Haube eigentlich ein Netzwerkformat. Dann lerne ich nämlich eben jene Kollegen und Kolleginnen kennen, die sagen, hey, ich bin außerhalb meiner formalen Zuständigkeit, unterstütze ich gerne in Excel, komm auf mich zu, sonst würde ich ja keine WDW-Session halten. Und schon entstehen diese Netzwerke, die sonst im Unternehmen erst über lange Zeit sich etablieren, weil man sich eben kennenlernt, immer wieder über den Weg läuft. Diese Art der Beschleunigung, das ist auch ein Faktor von WDW.
Dann habe ich jetzt erstmal noch eine kurze sozusagen technische Frage. Baut ihr denn damit auch ein Stück weit eine Wissensdatenbank auf? Also werden die Sessions aufgezeichnet und zur Verfügung gestellt? Das können die HörerInnen immer nicht sehen, aber ihr schüttelt schon direkt den Kopf. Das heißt, es läuft immer live.
Ja, richtig. Also es ist, wir haben keinerlei Dokumentation. Die ist ja meistens schon in dem Moment veraltet, wo man sie anlegt. WDW ist auch vom Begriff her ein Wissensformat. Es ist aber unter der Haube ein Netzwerkformat. Das heißt, wir preisen das ein, dass die Leute sich kennenlernen, dass sie in dieser Live-Interaktion, die da stattfindet, voneinander lernen und wenn sie dann noch Fragen haben, aufeinander zugehen und das selbst organisiert weiterlernen. Das heißt, wir dokumentieren nichts und wir haben auch kein Wiki dahinter.
Und dazu muss man vielleicht auch noch sagen, dass WDW steht ja nicht für sich alleine, sondern es ist eingebettet in eine Vielfalt von Lernformaten. Wir haben die alle zusammengesammelt unter so einer Lern-Landing-Page. Und da kannst du dein Lernproblem oder deine Lernherausforderung eben auch anders lösen. Es gibt Dinge, die werden aufgezeichnet. Wir haben zusätzlich Lernplattformen, Online-Lernplattformen wie LinkedIn oder Udemy, wo du dein Excel-Problem lösen kannst. Also du hast so eine Vielfalt der Lernmöglichkeiten auch und suchst dir für dich eigentlich das Beste, Passendste, Schnellste, Bedarfsgerechteste aus.
Jetzt haben wir vorhin schon mal kurz über die intrinsische Motivation zum Lernen gesprochen und ihr habt jetzt gesagt, ja, wenn ich eben ein Problem habe und habe das für mich gelöst, dann kann ich das ja auch direkt an andere weitergeben. Und da ist jetzt immer noch der Knackpunkt für mich. Wie kriegt ihr das hin, dass die Mitarbeitenden die Motivation haben, sich dann auch hinzusetzen und zu sagen, ich habe das Problem gelöst, könnte noch weitere interessieren? Und was motiviert den dann dafür zu sagen, ich nehme jetzt die Zeit und mache diese Session, die muss man ja schon auch noch ein bisschen vorbereiten und dann eben abhalten. Wie kriegt man das hin, dass eben da es nicht stoppt?
Das ist, glaube ich, die Gretchenfrage, die unser Vorhaben nach eigener Einschätzung auch von anderen ähnlicher Art unterscheidet, weil technischer Natur ist WDW nichts anderes als eine SharePoint-Seite, wo man seine Sessions veröffentlichen kann und sagen kann, nächste Woche zeige ich euch was zu Excel. Das heißt aber noch lange nicht, dass das passiert, dass die Leute ihre Sessions anbieten, ihre Expertise anbieten oder daran teilnehmen. Das heißt, unter der Haube ist WDW eigentlich eine Kultur- und Veränderungsinitiative, wo wir zwei Flanken die ganze Zeit bespielen seit Beginn. Nämlich zum einen, wie kriegen wir denn die Kollegen dazu, wie du es gerade gesagt hast, bereitwillig Sessions anzubieten und ihr Wissen zu teilen und wie kriegen wir sie dazu, an den gebotenen Sessions teilzunehmen. Und diese beiden Fragen, die führen wir von Beginn an mit und fahren verschiedene Experimente hoch, um Leute zu finden, die Bock haben, Sessions zu halten und Leute, die Lust haben, Sessions an Sessions teilzunehmen. Im Hinterkopf haben wir die sogenannte Adoptionskurve. Das heißt, wir haben uns überlegt, wo kriegen wir denn Innovatoren her, die mit uns ins kalte Wasser springen, die mit uns diese Plattform mit einer Grundlast versehen und Sessions anbieten, wo sie gar nicht wissen, A, wie wird es im Haus angenommen, B, kommen überhaupt Leute, C, was ist WDW überhaupt, wo wollt ihr damit hin? Das wussten die alle nicht, aber die hatten Bock mitzumachen. Diese Leute galt es eben zu akquirieren am Anfang und zu begeistern. Und wenn dann Sessions gehalten worden waren, ging es darum, die Referierenden ins Rampenlicht zu stellen, sagen, guck mal, XY hat diese Session gehalten, wie cool ist das denn, warum hast du das gemacht? Ja, ich habe das gemacht, weil ich kann da mein Wissen teilen, ich kann vernetzen und so weiter. Und dieser Gedanke, Wissen ad hoc, ohne ein Event im Hintergrund zu teilen, den mussten wir oder den wollten wir sexy gestalten im Haus. Und dadurch ist diese Marke angereichert worden mit so Catchphrases wie, mach doch mal eine WDW-Session, na, damit dieser Reflex sich so ein bisschen im Haus verankert, dass man das zu seinen Kollegen sagt. Dass die wissen, hey, da gibt's eine Marke, WDW, die wird als positiv wahrgenommen im Haus, die wird auch mehrfach gepitcht auf den Informationsveranstaltungen, HR steht dahinter, die ganzen Führungskräfte stehen dahinter, derer, die dort Sessions geben, sodass es immer wahrscheinlicher wird, das eigentlich Unwahrscheinliche, nämlich, dass man zu seinen Kolleginnen sagt, hey, mach doch mal eine WDW-Session. Und genau das ist unser täglich Brot an der Stelle, diese beiden Flanken zu bespielen.
Und wenn du sagst, das ist euer täglich Brot, heißt es, habt ihr nicht vielleicht schon diesen Punkt überschritten, wo ihr sagt, es ist jetzt schon so bekannt und so angenommen, das läuft von alleine oder muss man das schon immer noch weiter eben so aufladen in die Richtung, positiv aufladen?
Ich halte es mit Christian Kaiser, ne? Man muss das konstant überkommunizieren, das ist auch ein Credo, was wir haben, man muss es immer wieder positiv aufladen. Ne? Jetzt sind wir natürlich 2 Jahre später ganz woanders als von vor 2 Jahren, die Marke ist etabliert, man muss es nicht mehr erklären, sie wird in der internen Kommunikation aufgegriffen, aber man muss den Ball natürlich am Rollen halten und das ist, glaube ich, auch so ein kleiner Startvorteil, den wir hatten, den uns auch Shaki Lavan von der Telekom mitgegeben hat, dass das kein Selbstläufer ist und dass man da immer wieder Energie reinstecken wird von außen und es nicht einfach sich selbst überlässt und von daher hatten wir da immer aus diesem Blick heraus, glaube ich, die richtigen Fragestellungen im Gepäck.
Und das ist aber dieses, den Blick da weiterhin drauf zu haben und das weiterhin anzufeuern, ist tatsächlich unter anderem deine Aufgabe oder ist das auch von HR jetzt so ein bisschen mit übernommen worden?
Ja, das geht Hand in Hand. Also die Unterstützung, die wir von HR hatten, das war die ermöglichende Bedingung, wenn wir die nicht gehabt hätten, dass wir dort diese SharePoint-Seite hosten dürfen, dass sie dort nahtlos in die ganzen anderen Lernformate integriert und im Zuge dessen kommuniziert wird, bei diesen großen Veranstaltungen gepitcht wird. Wenn das alles nicht gewesen wäre, hätte es WDW nicht gegeben, von daher geht es Hand in Hand.
Und jetzt habt ihr ja vorher schon gesagt, dass auch eben Besondere und Genuine an dieser Plattform ist, dass ihr es eben nicht messt, dass nicht geschaut wird, wer hat denn wie viele Sessions angeboten oder wer hat an wie vielen Sessions teilgenommen. Aber ist es schon so, dass ihr erfasst, wie eben ungefähr der Zulauf ist, um das auch nach außen hin rechtfertigen zu können, dass diese Plattform ihren Wert hat?
Ja, also wir haben 3 harte Metriken, sage ich mal. Das ist der Verteiler, der ständig wächst. 1500 Leute sind es gerade, 17% der Dativ. Wir haben absolut 1000 Sessions dort gehostet gehabt und 100 in der Pipe. Das sind jetzt die harten Zahlen. Und die weichen Zahlen sind, wie wird das in der internen Kommunikation referenziert und wie wird es von anderen Lerninitiativen oder Wissenteilen-Initiativen verwendet oder verquickt. Zum Beispiel hatten wir vor ein paar Wochen einen internen IT-Summit. Dort hat die interne IT ganz viele Sessions dazu angeboten, unter anderem, wie denn die internen Werkzeuge bedient werden können, wie kann ich denn Teams effizient nutzen, was gibt's denn da noch und so weiter. Also das, was man täglich bei der Arbeit braucht. Und diese Sessions wurden über WDW multipliziert an 1500 Leute. Oder diesen Donnerstag haben wir den International Day, da geht's um die Mehrwerte internationaler Zusammenarbeit mit ganz vielen spannenden Sessions dazu. Auch die werden über WDW multipliziert.
Und Simone, du hattest ja vorher auch nochmal eingeordnet, es gibt ja trotzdem auch noch die ganze andere Lernwelt. Habt ihr da schon ein Gefühl dafür, ob es Präferenzen gibt der Mitarbeitenden, wie sie gerne lernen, gerne dieses Informelle und eben Unkontrollierte, aber das meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern in diesem freien Sinne oder doch auch diese anderen Lernformate, da wo irgendwie auch HR mehr einen Blick drauf hat?
Es ist beides. Mal wieder eine Antwort dazwischen. Ne? Also wenn ich gar keine Ahnung von irgendwas habe und ich brauche eine angeleitete Lernerfahrung sozusagen, dann bin ich immer noch bei uns auch mit einem formellen Kurs total gut aufgehoben. Da gibt es einen Experten, der kann mir sagen, okay, Projektmanagement funktioniert so und so, darauf achtest du bei Großprojekt, bla bla bla. dann habe ich eine relativ gute angeleitete Lernerfahrung. Wenn ich dann aber an meinem Arbeitsplatz sitze und das erste Praxisproblem habe, dann hilft mir der formalisierte Kurs, der in 3 Monaten stattfindet, wenig. Ne? Also dann bediene ich mich den Lernplattformen, dann bediene ich mich den Communities, dann gucke ich auf WDW. Und so ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, diese Vielfalt weiter zu bedienen. Und das tun wir jetzt seit 4 Jahren auch von HR aus, dass wir sehr, sehr stark daran interessiert sind, diese Vielfalt ins Haus zu tragen und nicht mehr als HR alleiniger Player zu sein, was Lernen angeht. Das war man nie, glaube ich, ganz ehrlich. Man hat es aber von sich gedacht. Und das aufzulösen und auch wirklich die Lernen Professionellen im Haus mit unter das Dach zu bekommen, das gelingt uns gerade total gut und meines Erachtens auch ein sehr, sehr wichtiger Schritt im Hinblick auf das, was uns alles in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren ereilt, wenn wir nur an den rasanten Wandel Richtung KI etc. Denken. Da ist es ganz gut, wenn Unternehmen ihre Mitarbeiter wissen, wie man lernt, ne?
Und wenn du schon von den nächsten Monaten und Jahren sprichst, habt ihr Ideen, wie ihr diese Plattform noch weiterentwickeln wollt?
Ja, also das, ich sag mal, das grundlegende Vorgehen, das wird sich jetzt nicht ändern, außer dass wir jetzt, wie bereits erwähnt, sowohl lernkulturell im Haus ein bisschen weiter sind als von vor 2 Jahren und auf dieser Adoptionskurve weiter sind als vor 2 Jahren. Das Grundprinzip ist ja, dass wir im kleinen WDW-Team über das Prinzip Variation, Selektion, Retention herum experimentieren und schauen, was ist diesem Gesamtvorhaben zuträglich, damit der informelle Austausch entlang des eigenen Wissens im Haus gestärkt wird. Und da werden wir weiter Experimente fahren, genau beobachten, uns mit HR abstimmen und schauen, was funktioniert und was nicht. Und das werden sicherlich andere Dinge sein, als die, die wir vor 2 Jahren zum Beispiel hochfahren mussten, um diese Marke überhaupt erst in der Kommunikation zu verankern. Die ist jetzt da und jetzt geht es darum, sie ist da, wie können wir sie nutzen? Oder wie lernen auch andere größere Communities die Marke für sich zu nutzen? Wie erwähnt, der interne IT-Summit oder jetzt der International Stay, die komplett ihr Lernangebot mit WDW verschränken, ohne dass wir da Aufwand rein investieren müssen.
Vielleicht ergänzend von dir, Simone, wo geht's hin? Ein Ausblick, die lernende Organisation hat einen weiteren Baustein sozusagen mit WDW. Wie geht's weiter?
Wenn ich das wüsste, da wäre ich auch, da wäre ich ganz glücklich. Das ist uns gar nicht mehr so möglich, ne? So Projekte, irgendwie gerade so Lernprojekte im Hinblick auf das nächste oder übernächste Jahr zu planen. Sondern es sind eher so Trends, die uns antriggern, wo wir auf der Hut sind, uns Expertise verschaffen. Ein Teil ist mit Sicherheit alles rund um KI. Also wie enablen wir alle Mitarbeitenden in Richtung KI? In einem IT-Unternehmen hat das natürlich eine mehrfache Dimension. Einmal zur Anwendung oder AI-Delegation, also wie nutzen Menschen KI-Tools für ihre tägliche Arbeit, aber auch wie programmieren wir selbst KI-Anwendungen. Das sind so ganz große Themen, die auf uns zukommen. Was wir in diesem Jahr angestoßen haben und hoffentlich auch in diesem Jahr fertigstellen werden, dass wir ein neues Learning-System angeschafft haben, was eher in Richtung Collaboration geht, was auch in den HR-Core geht, sodass man alle Daten zusammen hat. Und es ist natürlich auch wieder eine Frage bei uns von Skill-Management und welche Skills bauen wir auf, wie machen wir Skills sichtbar und wie flexibilisieren wir auch. Das sind mit Sicherheit Sachen, woran wir arbeiten. Ja.
Ein schöner Ausblick. Ich würde dann gerne in einem Jahr nochmal mit euch über Skill-Management sprechen. Kündige ich jetzt schon mal an.
Sehr gerne.
Jetzt kommt aber noch die schwierigste Aufgabe in unserem Podcast, nämlich ein Abschlussstatement von euch beiden. Ihr habt dafür nur 2 bis 3 Sätze zur Verfügung und ich würde euch gleich die Frage sagen. Und zwar nochmal abschließend zusammenfassend einfach, inwiefern ist interner Wissenstransfer und informelles Lernen ein Erfolgsfaktor für das Corporate Learning bei der DATEV?
Also ich glaube, Wissenstransfer oder Wissensmanagement geht gar nicht mehr ohne informelle Strukturen heutzutage in Unternehmen. Und von daher finde ich, dass es ein ganz entscheidender Faktor ist.
Und für mich ist es ein ganz entscheidender Faktor, weil durch informelles Lernen diese Netzwerke beschleunigter entstehen, als sie es ohne informelles Lernen tun würden.
Tipptopp.
Ja, dann bleibt es nur zu sagen, vielen Dank. Waren sehr schöne, tiefe Einblicke, die ihr uns da gewährt habt in eure Lernwelt und in die Plattform WDW. Wir haben das Mysterium ja aufgelöst. Und dann würde ich sagen, vielen Dank.
Dankeschön.
Und vielen Dank.
Gut. Danke euch. Ciao, ciao.
dazu sehr schön, dass ich auch in diesem Gespräch mal wieder mein Excel-Beispiel bringen konnte. Es funktioniert einfach immer. Aber was ich daran eben sehr schön fand, war die sozusagen These von Simone auch am Ende zu sagen, wir brauchen eben beides. Also WDW, dieses informelle Lernen ist ein Baustein, es braucht aber auch noch die formellen Angebote und das zeigt wiederum, wie vielschichtig Lernen ist und dass es sehr darauf ankommt, um welche Inhalte es geht, um welche Lernerbedürfnisse und das finde ich ein sehr, sehr wichtiges Statement auch zum Thema Lernen und zu einer großen Lernkultur wie in so einem großen Unternehmen wie der DATEV.
Und mir war wichtig im Gespräch, deswegen bin ich da, glaube ich, auch so ein klein wenig drauf rumgeritten, wie man es wirklich hinkriegt, diesen Knackpunkt. Wann läuft denn so ein Netzwerk intern auch wirklich an? Wann machen da Leute mit? Und da fand ich es interessant eben zu sehen, dass der Chris auch so betont hat zu sagen, sie müssen da immer weiter Energie reinstecken. Das ist nicht einfach jetzt nach 2 Jahren direkt ein Selbstläufer, sondern man muss da schon auch ordentlich investieren, damit das dann auch läuft. Und das fand ich sehr wichtig, weil man ja immer, wir wollen ja Beispiele geben, die man sozusagen nachmachen kann und das ist schon eine deutliche Hürde, dass man da jetzt nicht einfach sagt, ich stelle die Plattform dahin und das läuft und da gibt es zu viele Beispiele dafür, wo es eben nicht gelaufen ist.
Und man eben auch nicht sagen kann, so und ab heute sind wir eine lernende Organisation, sondern dass es eben auch was ist, was sich von innen heraus entwickeln muss und dann eben geformt wird durch solche Projekte, die das weiter fördern.
So, das fand ich eine schöne Überleitung zum Thema.
Wir stecken jetzt unsere Energie in unsere Checkout-Frage.
Checkout.
Was sollten wir für die nächsten Podcasts beibehalten?
Oh, ich finde, wir sollten weiterhin so effizient sein, den Podcast aufzeichnen, direkt in der Sonne noch überlegen, was wir als An- und Abmoderation sagen können und dann auch noch direkt durchziehen und alles fertig machen.
Das würde ich auch so unterstützen. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob es uns immer gelingen wird, weil manchmal einfach auch der Zeitplan das nicht hergibt, dass wir uns so lange Zeit blocken.
Nee, nur aber weil manchmal nicht die Sonne scheint.
Das ist auch ein Problem, aber das stimmt. Da hat man eben alles noch ganz frisch im Kopf und kann so mit den ersten Ideen direkt in die An- und Abmoderation starten. Also wir können es uns auf jeden Fall vornehmen.
Das ist doch mal ein schönes Ziel. Und das nächste Ziel wäre jetzt noch unsere aktuelle Ausgabe fertigzustellen. Deswegen gehen wir vom Podcast gleich wieder hoch ins Büro an den Schreibtisch. Und ja.
Ihr könnt euch in der Zwischenzeit auf dem Laufenden halten mit der noch aktuellen Ausgabe unserer App, LinkedIn und unserem Online-Portal Neues Lernen.
Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bleibt gesund weiterhin.
Genießt die Sonne. Tschüss.
Tschüss.
Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.